SRF 1. Halb eins, Rendezvous, die Mittagsinformation des Schweizer Radios. Baumärkte und Gartencenter sind wieder offen und werden von Kunden überrannt. Was heißt das für die Sicherheitsabstände? Wir fragen nach. Zwei Städte, aber eine Seele, Kreuzlingen und Konstanz, sind noch durch einen Grenzzaun getrennt. Die Menschen haben genug davon.
Wir sollen da Dinge wegmachen und die Leute sollen ein bisschen vernünftig sein und normal tun. Dann geht's, oder?
Unsere Reportage von dies und jenseits der Grenze. Ein spezielles Armband für Schlafen, so will Liechtenstein frühzeitig vor einer zweiten Corona-Welle gewarnt sein. Das neue Frühlingserwachen für Menschen und Wirtschaft. Welche Rolle kann das Parlament spielen beim Ausstieg aus dem Lockdown? Fragen wir im Tagesgespräch Nationalrätin Regula Rix und Ständerat Andrea Coroni. Im Studio heute Mittag ist Daniel Hofer. Nach 6 Wochen durften am Morgen Gartencenter und Baumärkte ihre Türen wieder öffnen. Der Ansturm war groß. Mehr dazu in den Nachrichten mit Michael Wettstein.
Vor einigen Baumärkten bildeten sich innerhalb weniger Minuten lange Schlangen. Im bernischen Niederwangen etwa war der Ansturm vor der Bauhausfiliale so groß, dass die Autozufahrt kurz nach Eröffnung um 7 Uhr wieder gesperrt wurde, weil man verhindern wollte, dass der Parkplatz überlastet wird. Die Luzerner Zeitung zeigte auf ihrer Webseite Bilder von Menschen, die vor dem Baumarkt Hornbach in Litau Schlange standen, und zwar bereits Stunden vor Ladenöffnung. Als dann die Türen um 7 Uhr aufgingen, waren es etwa 100 Leute, die als Erste hinein durften. Nicht alle Läden in der Schweiz treffen die Corona-bedingten Schließungen gleich hart. Entsprechend sind auch die wirtschaftlichen Folgen unterschiedlich, wie eine neue Berechnung der Grossbank Credit Suisse zeigt. Sie beziffert den Umsatzrückgang bei stationären Läden ohne Lebensmittel im Angebot auf rund einen Fünftel. Bei den Lebensmittelhändlern prognostiziert die Studie eine Stagnation des Umsatzes etwa auf dem Vorjahresniveau. Deutlich profitieren dürften dagegen die Online-Händler. Hier rechnet die CS mit einem Umsatzplus von bis zu 30% verglichen mit dem letzten Jahr. In den Monaten März, April und Mai sei sogar mit Umsätzen zu rechnen, wie sie der Online-Handel sonst in der Vorweihnachtszeit erziele. Die deutsche Fluggesellschaft Condor erhält wegen der Corona-Krise finanzielle Hilfe vom deutschen Staat. Insgesamt gewähren die Bundesregierung und das Bundesland Hessen Kredite im Umfang von rund 550 Millionen Euro. Die EU-Kommission hat das Hilfsprogramm bereits genehmigt, wie sie bekannt gibt. Der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier sagte, Condor habe gute Aussichten, die Fluggesellschaft sei in normalen Zeiten gesund und profitabel gewesen. In Israel dürfen die Behörden vorerst keine Überwachungstechnologie einsetzen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu kontrollieren. Dies hat ein Gericht entschieden. Der Inlandgeheimdienst dürfe die Handys erst dann wieder überwachen, wenn eine entsprechende Gesetzgebung aufgegleist sei, heißt es im Urteil. Gegen die Überwachung hatten Menschenrechtsorganisationen geklagt. Der Inlandgeheimdienst hat eine Technologie angewendet, die sonst der Terrorbekämpfung dient. Es wurden vor allem Mobiltelefone von Kranken überwacht, um zu sehen, mit wem sie vor der Diagnose in Kontakt waren. Diese Personen wurden dann per SMS gewarnt und aufgefordert, sich in Quarantäne zu begeben. Saudi-Arabien hat die Todesstrafe für Minderjährige abgeschafft. König Salman habe dies in einem Dekret festgelegt, berichtet der Sender Al-Arabiya. Laut der staatlich kontrollierten Menschenrechtskommission werden Todesstrafen für minderjährige Straftäter nun in Haftstrafen von maximal 10 Jahren umgewandelt. Die Reform trage dazu bei, ein modernes Strafrecht zu schaffen. Das islamisch-konservative Königreich zählt weltweit zu den Ländern mit den meisten Hinrichtungen. Laut Amnesty International wurden alleine im letzten Jahr 184 Menschen hingerichtet. Bereits gestern hatte die Menschenrechtskommission bekannt gegeben, Saudi-Arabien habe das Auspeitschen als Strafe verboten. Das Wetter, der Nachmittag zeigt sich sonnig und 23 Grad warm. Am ehesten fällt im Westen und Süden kurz Regen. In der Nacht und morgen sind die Wolken zahlreich und zeitweise gibt es Regenschauer und Gewitter. Morgen werden nur noch 17 Grad erreicht.
Ab heute also dürfen wir uns wieder auf den Stuhl beim Coiffeur setzen. Danach darf auch der Physio wieder ran und Gartencenter oder Baumarkt stehen ab sofort auch wieder offen für uns. Aber alles unter Einhaltung von strengen Schutzkonzepten. Die haben die Branchen erarbeitet und der Bund hat sie abgesegnet. Nur werden die Schutzkonzepte auch umgesetzt und kontrolliert? Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Die Schutzkonzepte, sie sind das Schlüsselinstrument, damit die erste Lockerung der Schweizer Wirtschaft gelingen kann. Ausgearbeitet haben sie die Branchen. Doch auch Interessenvertreter der Angestellten wurden konsultiert. Etwa Christine Michel, Fachfrau für Gesundheitsschutz bei der Gewerkschaft Unia. Ihr ist vor allem eines wichtig.
Also das Abstand halten, das bleibt A und O. Und man muss wie alle Arbeitsabläufe auch daraufhin überprüfen. Ist es in den Pausenräumen so? Wie kann die Arbeit organisiert werden, dass, wenn immer möglich, dieser Abstand gewährleistet ist?
Jetzt gilt es für Coiffeursalons, Gartencenter oder Baumärkte, diese Schutzkonzepte auch umzusetzen. Dazu sagt Kaspar Engeli, der Direktor des Branchenverbandes Handel Schweiz.
Also wir machen selber oder Handel keine Kontrollen, das ist nicht unsere Aufgabe. Was wir machen, ist permanente Appelle, diese ganz simplen Hygienemaßnahmen, die einzuhalten und die nicht aufs Spiel zu setzen.
Denn einen zweiten Lockdown gelte es um jeden Preis zu verhindern, so der Branchenvertreter. Entsprechend stört es ihn auch nicht, dass bei Fehlverhalten Sanktionen drohen, bis hin zur Betriebsschließung. Für die Kontrollen in den Geschäften sind die Kantone zuständig. Im Kanton Basel-Stadt etwa sind bereits erste Kontrollen durchgeführt worden, sagt Nicole Hostetler, die das Amt für Wirtschaft leitet.
Der Start, wie ich von einem Team direkt mitbekommen habe, ist gut angelaufen. Ich hoffe, das bleibt dann auch in den nächsten Tagen und Wochen so.
Dabei spannen im Kanton Basel-Stadt das Arbeitsinspektorat, die Polizei und das Gesundheitsdepartement eng zusammen. Laut Hostetler wissen die Kontrolleure, was sie vor Ort prüfen müssen.
Wir haben die Vorgaben und engen Kontakt zum Staatssekretariat für Wirtschaft, die ja die Weisungen herausgegeben hat. Natürlich werden sich jetzt am Anfang sicher einige Detailfragen stellen. Ich bin aber sicher, dass die dann auch schnell gelöst werden.
Im Kanton Zürich tönt es ähnlich zuversichtlich. Da ist etwa die Kantonspolizei überzeugt, mit den bestehenden Ressourcen und Kompetenzen die Kontrollen stemmen zu können. Unia-Fachfrau Christine Michel hingegen ist skeptisch. Für sie sind die Kontrollen ein Schwachpunkt. Die Erfahrungen aus dem Detailhandel hätten gezeigt, dass nicht immer überall gleich schnell Vorgaben umgesetzt worden seien. Deshalb fordert sie:
Also es braucht mehr Kontrollen, das heisst, es braucht mehr Ressourcen für diese Kontrollen.
Neben den Kontrollen wünscht sich die Gewerkschafterin eine möglichst offene Diskussion innerhalb der Branchen über die festgestellten Mängel. So könnten Geschäfte von Fehlern der anderen lernen. Ein Ziel verfolgen alle Beteiligten. Die Schutzmaßnahmen sollen greifen, die Corona-Pandemie soll trotz Lockerung unter Kontrolle bleiben, damit den nächsten Lockerungsmaßnahmen nichts im Weg steht.
Evelyn Kobler, und so geht's weiter bei uns. Air France KLM soll die umweltfreundlichste Airline der Welt werden. An diese Forderung knüpft Frankreich seine Finanzhilfe. Kommt damit die gesamte Luftfahrtbranche unter Druck. Kreuzlingen und Konstanz wollen die Grenze wieder öffnen, aber so wie vor Corona wird es nicht mehr sein, sagt der Bundestagsabgeordnete Felix Schreiner.
Klar ist auch, die Gesundheit der Menschen muss da an oberster Priorität sein. Man kann da nicht gleich quasi wieder den ganz klassischen Einkaufstourismus, wie wir ihn bisher hatten, hochfahren.
Und wenn man sich daheim nicht mehr aus dem Weg gehen kann, die erzwungene Nähe führt in China zu mehr Scheidungen. Erst aber über den Rhein nach Liechtenstein. Wie können die Einschränkungen im Alltag gelockert werden, ohne dass die Gefahr wächst, wieder mehr Corona-Infektionen zu haben? In der Schweiz wird zum Beispiel mehr getestet oder an einer App geforscht, die warnen soll, wenn man in die Nähe eines Infizierten kommt oder gekommen ist. Einen ganz anderen Weg schlägt das Fürstentum Liechtenstein ein. Wer will, kann nachts ein Armband tragen, das Puls- und Körpertemperatur misst. Ostschweiz-Korrespondent Michael Breu.
Das Liechtensteiner Landesspital hat keine Intensivstation und nur gerade 5 Beatmungsgeräte. Von schweren Fällen wurde Liechtenstein bislang verschont. Die rund 80 Corona-Patienten konnte man auf Isolierstationen pflegen. Trotzdem beobachtet man die Corona-Pandemie mit großer Sorge. Vor allem ein Aufflackern einer zweiten Welle müsse man frühzeitig erkennen, sagt Gesellschaftsminister Mauro Pedrazzini.
Wir sind natürlich interessiert an einem Frühwarnsystem. Gerade jetzt in einer Situation, wo wir schrittweise und langsam die Massnahmen, die man getroffen hat, wieder aufheben, wettend. Und da muss man einfach irgendeine Methode haben, um zu schauen, ob eine zweite Welle von einer Epidemie losgeht. Und zwar möglichst früh genug.
Liechtensteins Methode ist außergewöhnlich. 2000 Liechtensteinerinnen und Liechtensteiner, das sind 5% der Bevölkerung, tragen nachts ein Armband. Dieses misst Hauttemperatur, Puls, Atmung und Blutfluss. Bei erhöhter Temperatur oder unregelmäßigem Atem schickt das Armband seinem Träger eine Nachricht und schlägt Alarm, sagt Lorenz Risch, Professor für klinische Chemie an der Uni Bern und mitbeteiligt am Liechtensteiner Pilotprojekt.
Man muss nicht warten, bis man 38 Grad Fieber hat. Es langt vielleicht zum Zagen, dass eben einen steilen Anstieg hat. Wenn man vielleicht eine Infektion entwickelt, geht oder der Puls ein bisschen auf. Das sind alles Marker, die eigentlich helfen, die Leute frühzeitig zu erkennen, bevor sie irgendwelche Symptome entwickeln.
Entscheidend sei es, dass sich die Betroffenen dann möglichst schnell auf Corona testen ließen und sich in Isolation begeben. Neben dem Träger bekommt auch Risch eine anonymisierte Nachricht. Diese werde für das Monitoring einer möglichen Corona-Krankheit verwendet. Um einen Missbrauch zu verhindern, habe man das Projekt von der Zürcher Ethikkommission prüfen lassen, so Risch. Eigentlich wurde das Armband vom Zürcher Jungunternehmen AWA entwickelt, um die fruchtbaren Tage von Frauen zu erkennen. Nun wird es zweckentfremdet. Maureen Kronin ist die ärztliche Leiterin bei AWA. Sie betont, dass das Armband den Corona-Test nicht ersetzen könne.
Wir werden eine Infektion nie diagnostizieren mit dem Armband. Wir werden nur die Wahrscheinlichkeit einer Infektion einschätzen.
Das Liechtensteiner Pilotprojekt dauert bis Ende Jahr und kostet rund 700.000 Franken. Es wird zu einem großen Teil vom Fürstenhaus getragen. Ein ähnliches Projekt hat Anfang April das Robert-Koch-Institut in Berlin gestartet. Mit einer App sollen Daten von Fitnessarmbändern an einen zentralen Rechner übermittelt werden, der dann ebenfalls ein Gesundheitsprofil berechnet.
Michael Breu. Fliegen von einem Land ins andere, das findet zurzeit fast nicht mehr statt. Die Swiss etwa hat noch 5 Flugzeuge für Kurz- und eines für Langstrecken im Einsatz. Entsprechend gehören die Fluggesellschaften zu jenen Branchen, die massiv unter der Krise leiden und deshalb auch massive Staatshilfe fordern. So erhält etwa die niederländisch-französische Air France KLM 7 Milliarden Euro Staatshilfe von Frankreich. Diese Finanzhilfe ist an 2 Auflagen gebunden. Air France KLM muss rentabel sein und soll die umweltfreundlichste Airline der Welt werden, wie Finanzminister Bruno Le Maire sagte.
Air France doit devenir la compagnie aérienne la plus respectueuse de l'environnement de la planète.
Frage an Wirtschaftsredaktor Matthias Heim. Umweltfreundlich und Flugzeuge, wie geht das zusammen?
Ja, das ist ein Widerspruch, der sich im Moment nicht auflösen lässt. Elektrische Flugzeuge beispielsweise sind im Gegensatz zum elektrischen Auto noch in weiter Ferne und so bleibt einzig eigentlich die Möglichkeit, den CO2-Ausstoß beim Fliegen zu kompensieren, also den Schaden gewissermaßen zu ersetzen.
Ja, was machen Fluggesellschaften denn heute, um ihren CO2-Ausstoß zu kompensieren?
Ja, also beispielsweise die Air France KLM ist da tatsächlich schon weiter oder weiter als andere Fluggesellschaften. Sie kompensiert die Flüge innerhalb von Frankreich seit Anfangs dieses Jahres. Das sind rund 450 Flüge pro Tag oder besser gesagt, das waren es vor der Corona-Krise. Und auch EasyJet hat ein ähnliches Programm. Aber wie so oft steckt eben der Teufel im Detail. Und die Frage ist jetzt, wie wirkungsvoll und wie gut sind solche Kompensationsprogramme, in die eben investiert wird.
Es wird immer wieder argumentiert, Fliegen sei zu billig, die Preise müssten rauf. Gibt es dafür Anzeichen?
Im Moment nicht, aber es könnte sein, dass nach der Corona-Krise die Situation am europäischen Himmel anders ausschaut als noch vor der Corona-Krise. Es dann weniger Fluggesellschaften geben wird. Zahlreiche kleine Fluggesellschaften sind ja bereits von der Bildfläche verschwunden. Und wenn dann eben die Großen gestärkt aus der Krise hervorgehen, nicht zuletzt auch dank der Staatsgelder, dann könnte es tatsächlich sein, dass diese extrem tiefen Preise, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, nicht mehr so tief sind. Vor allem dann eben, wenn sich die Fluggesellschaften nicht mehr so ruinöse Preisschlachten liefern.
Die Airline-Industrie ist zurzeit am Boden. Alle wollen Finanzhilfe. Das Beispiel Frankreich zeigt, die Staaten hätten einen Hebel, um Druck auf die Fluggesellschaften zu machen in Sachen Umwelt. Wo ist man dann in der Schweiz?
Ja, in der Schweiz ist die Situation so, dass der Bundesrat ja in Gesprächen mit der Swiss und EasyJet Schweiz steckt über mögliche Staatshilfen. Und der Bundesrat hat vor 2 Wochen auch ganz klar gesagt, dass es allfällige Hilfen nur unter strengen Auflagen gäbe, etwa dass keine Dividenden ausgeschüttet werden dürften. Aber grüne Bedingungen, wie wir das jetzt in Frankreich da gehört haben, und das beispielsweise in der Schweiz auch von grünen und linken politischen Parteien gefordert wird, solche Bedingungen waren bislang keine Bedingung für allfällige Staatshilfen in der Schweiz.
Das war Matthias Heim live aus dem Homeoffice. Vielen Dank.
Diese Mauer muss weg, und zwar schnellstmöglich.
Nein, das ist kein Tonmaterial aus unserem Archiv von vor dem Abriss der Berliner Mauer. Der, der das sagt, ist Konstanz Bürgermeister Burchardt vor wenigen Tagen. Denn die zusammengewachsenen Grenzstädte am Bodensee, das deutsche Konstanz und das schweizerische Kreuzlingen, sind seit 6 Wochen vollständig getrennt. Nur noch wer hüben oder drüben arbeitet oder seine Familie besuchen will, kann mit Passierschein die Grenze passieren. Für viele Kreuzlinge und Konstanz eine unerträgliche Situation. Aber nicht nur, auf Schweizer Seite erhofft man sich auch Vorteile durch die abgeriegelte Grenze. Ivan Santoro mit einem Augenschein vor Ort.
Sie sollen da Dinge wegmachen und die Leute sollen ein bisschen vernünftig sein und normal tun. Dann geht's, oder?
Mit diesem Ding meint diese Kreuzlinger Rentnerin den neuen 2 Meter hohen doppelten Grenzzaun, der seit rund 6 Wochen Kreuzlingen und Konstanz an der grünen Grenze am Bodenseeufer trennt. Auf beiden Seiten patrouillieren Grenzwächter und Militär. Erinnerungen an die DDR-Mauer werden wach. Eine andere Rentnerin findet diese Situation schlicht unhaltbar.
Konstanz ist ja eine Stadt, sage ich doch die ganze Zeit. Also, und könntest doch die Hege wegmachen und da nicht bis Ende Jahr da lassen, oder?
Bis Ende Jahr? Niemand weiß genau, wie lange diese provisorische Grenze stehen wird. Auch im Kreuzlinger Stadthaus nicht. Und auch dort stört man sich an der neuen Grenze, Stadtpräsident Thomas Niederberger.
Grundsätzlich sehen wir das schon, dass wir eine Stadt sind, oder? Und so war natürlich der Schock, dass die Grenzen auf einmal wieder geschlossen waren, war sehr gross.
Aber er sieht auch Chancen. Vor allem für die nächsten Wochen. Dann, wenn nämlich die Geschäfte wieder öffnen, die Grenzen aber bis auf Weiteres dicht bleiben und somit auch die günstigere Konkurrenz für die Kreuzlinger und Thurgauer Geschäfte in Deutschland wegfällt.
Ich weiß von Betrieben, die offen haben dürfen, dass einzelne Betriebe profitieren können von neuen Kunden, die wahrscheinlich in der Vergangenheit in Konstanz oder in Deutschland eingekauft haben und die jetzt hier in Kreuzlingen einkaufen.
Sagt Niederberger. Damit das auch in Zukunft so bleiben könnte, hat die Stadt Kreuzlingen zusammen mit dem lokalen Gewerbeverband die Plattform meinkreuzlingen.ch aufgeschaltet. Da bieten Detailhändler oder Restaurants ihre Dienstleistungen während der Corona-Krise an, mit einer hoffentlich längerfristigen Wirkung, sagt der Kreuzinger Gewerbeverbandspräsident Andreas Haueter.
Also ein bisschen mehr Dankbarkeit statt Geiz ist geil. Wie lange das sich das dann hält, das werden wir sehen. Aber ich spüre diese große Solidarität in der Bevölkerung und die Hoffnung ist da, dass da etwas davon übrig bleibt, ja.
Maddalena Colucci betreibt einen kleinen italienischen Spezialitätenladen an der Kreuzlinger Einkaufsstraße. Sie glaubt nicht, dass die Einheimischen künftig vermehrt hier einkaufen werden. Sobald die Grenze wieder offen sei, sei alles wieder so wie früher, meint Colucci.
Ja, sicher. Da geht der ganze Schwarm wieder rüber. Ja, sicher. Wer nicht, also.
Auch FDP-Gemeinderat Fabrizio Ribezzi ist skeptisch. Der Wirt betreibt am Seeufer ein Restaurant. Es sei weniger der Preis, als vielmehr das immense Angebot in Konstanz, das Schweizer locke. Die Schweizer Seite biete einfach zu wenig, man müsse aktiver werden, meint Wirt Ribezzi.
Man kann, glaube ich, schon mehr machen, aktiver die Leute anholen. Das ist schon nicht so einfach, aber ich finde, es ist etwas, was man schon vor ein paar Jahren halt mal in Angriff nehmen. Vielleicht machen wir es ja jetzt, wer weiß.
Damit meint Ribezzi vor allem, sich besser vermarkten. Konkreter aber wird er nicht. Und was sagt man auf der anderen Seite zu den Hoffnungen der Kreuzlinger? Konstanz Oberbürgermeister Ulrich Burchardt vermisst zwar die Schweizer, er sieht aber auch eine Chance für das Thurgauer Gewerbe.
Ich persönlich würde mir sehr wünschen, dass auch das Gewerbe in Kreuzlingen und das Gewerbe in der Schweiz entlang der Grenze genauso floriert wie unseres, weil ich finde, das gehört zu einer funktionierenden Stadt.
Nur dafür die Grenzen zu schließen, sei das falsche Mittel.
Diese Mauer muss weg, und zwar schnellstmöglich.
Auch für den politischen Austausch der beiden Städte sorgt das neue Grenzregime für bizarre Situationen. So treffen sich die beiden Stadtpräsidenten von Kreuzlingen und Konstanz nun auch am Grenzzaun, sagt Burchardt.
Wir standen dann tatsächlich auf zwei Seiten des Zaunes und haben überlegt, ob man uns wohl rüberlassen würde. Natürlich, wir sprechen darüber und wir sind uns darüber auch einig. Zumindest haben wir uns das kürzlich erst wieder bestätigt. Wir wollen beide, dass man da schnell wieder rübergehen kann.
Kreuzlingen und Konstanz haben mittlerweile in Stuttgart respektive beim Bundesrat in Bern interveniert und eine rasche Grenzöffnung gefordert. Ein erster Schritt wurde bereits gewährt, so sind Familienbesuche wieder möglich.
Die Reportage von Yvonne Santore im Rendezvous 12.51 Uhr. Dass sich Familien, die dies und jenseits der Grenze leben, wieder besuchen dürfen, hat unter anderem auch mit Felix Schreiner zu tun. Der südbadische CDU-Politiker ist Mitglied des Deutschen Bundestages. Er und zwei andere Regionalpolitiker forderten in einem offenen Brief von Gesundheitsminister Horst Seehofer Erleichterungen für Familien. Vor der Sendung konnte ich mit Felix Schreiner reden. Ich habe ihn gefragt, ob man das steigende Infektionsrisiko in Kauf nehmen müsse, wenn sich Familien wieder sehen, die beidseits der Grenze wohnen.
Ich glaube, nachdem das Robert-Koch-Institut auch in Deutschland die Schweiz nicht mehr als Risikogebiet einstuft, mit der Begründung, das Risiko ist jetzt überall gleich, egal wo, in Deutschland oder in der Schweiz, macht der Virus auch keinen Halt vor einer Grenze. Und ich glaube, es ist deshalb richtig, wieder Schritt für Schritt zu einer Normalität zurückzukommen.
Also das heißt, Sie machen Druck auf Bund und Länder, diese Grenzen so schnell wie möglich wieder aufzumachen?
Wir als Parlamentarier machen Druck, aber zur Wahrheit gehört auch, es ist am Ende nicht die Entscheidung von Abgeordneten in der Region, sondern es ist eine gemeinsame Entscheidung zweier Regierungen gewesen, also zwischen Berlin und Bern. Und deshalb ist unser Adressat, sind auch diese Regierungen. Und ich als deutscher Abgeordneter richte mich da natürlich mit meinen Appellen vor allem auch an die deutsche Regierung, weil wir ja viele Grenzen in Deutschland haben, die ja derzeit fast alle geschlossen sind.
Jetzt gehören Bayern und Baden-Württemberg zu jenen Bundesländern, die immer noch zur Vorsicht mahnen und gehören offenbar auch zu jenen, die die Grenzen so lang wie möglich dicht halten wollen. Ist das auch so?
Also die Situation in Bayern und Baden-Württemberg war natürlich von Anfang an auch eine besonders drastische. Wir wissen heute, dass vor allem aus den Urlaubsrückkehrern, aus den Skigebieten, vor allem auch in Tirol und Südtirol, sehr krasse Zahlen ja vor allem auch in unseren Regionen vorhanden waren. Und deshalb hat man da auch besonders drastisch zu Maßnahmen ergriffen. Die Nähe zu Elsass, wo ja auch eine sehr, sehr schwierige Situation war. Ich höre jetzt allerdings auch von unserer Landesregierung, von Innenminister Thomas Strobel, dass er auch mit der französischen Seite bereits über eine Grenzöffnung spricht. Und deshalb kann ich das so nicht bestätigen und glaube es auch nicht. Ich glaube, jeder, der Verantwortung trägt, möchte einfach, dass wir schnell wieder zu einer normalen Situation zurückkehren können.
Jetzt ist ja die Wirtschaft in Südbaden an der Grenze zur Schweiz ziemlich angewiesen auf diese Schweizer Kunden, die da rüberkommen würden normalerweise. Auf Ihrem persönlichen Twitter-Account äußern Sie sich in erster Linie zur Gesundheit der Menschen, nicht aber zur Wirtschaft. Weshalb nicht?
Natürlich habe ich die Wirtschaft genauso auch im Blick, aber bei den Maßnahmen, die wir jetzt getroffen haben, stand einfach der Gesundheitsschutz der Menschen an aller oberster Priorität. Ich glaube, die Wirtschaft in unserer Region, was den Einzelhandel angeht, ist natürlich stark betroffen. Unsere Regierung auf deutscher Seite hat da Soforthilfen und wirtschaftliche Hilfen in Aussicht gestellt. Die Schweiz macht das ja ähnlich. Und trotzdem, glaube ich, müssen das alles auch am Ende als eine Chance begreifen, dass wir vielleicht auch unseren einzelnen Handel, zum Beispiel innerhalb der Schweiz, auch stärker stärkt. Das ist ja ein Thema, was in der Schweiz gerade auch sehr stark diskutiert wird. Weil eins ist auch klar, selbst wenn die Grenzen morgen wieder offen sind, Es kann dann keine Situation sein, wo wir wieder in tausenden Menschen quasi in einzelnen Lebensmittelhändlern haben. Da wird man auch da Hygienevorschriften und Vorschriften haben, die das natürlich auch etwas beschränken, weil klar ist auch, die Gesundheit der Menschen muss da an oberster Priorität sein. Man kann da nicht gleich quasi wieder den ganz klassischen Einkaufstourismus, wie wir ihn bisher hatten, hochfahren.
Sagt Felix Schreiner, CDU-Bundestagsabgeordneter aus Baden-Württemberg. Glücklich, wer genug Wohnraum hat in der Corona-Krise, denn es zeigt sich, wenn man wochenlang zusammen auf engstem Raum leben muss, hat das Auswirkungen auf Beziehungen. In China, wo das Virus zuerst wütete, trennen sich jetzt auffallend viele Paare. China-Korrespondent Martin Aldrovandi.
Die Epidemie ist wie ein Spiegel, der einem zeigt, wer jemand wirklich ist. Ich will die Scheidung, schreibt eine Weibo-Nutzerin. Wann ist es endlich vorbei, fragt eine andere Nutzerin. Er ist den ganzen Tag zu Hause, ich halte das nicht mehr aus. Auf der chinesischen Mikroblog-Plattform Weibo ließen die Chinesinnen und Chinesen während des Lockdowns ihrem Frust freien Lauf. Für den Shanghaier Scheidungsanwalt Qin Tao ist das keine Überraschung. In den Monaten Februar und März seien 70% der Anfragen, die er erhalten habe, auf die Viruskrise zurückgegangen. Wenn beide zuvor Arbeit hatten, sorgte das für Ablenkung. Wenn sie aber nicht mehr zur Arbeit gehen, gemeinsam in einer Wohnung leben müssen, können sie sich nicht mehr aus dem Weg gehen. Dazu kommt, dass viele Menschen nun auch die nötige Zeit haben, sich über ihr Leben, über ihre Beziehung Gedanken zu machen und sich dann für eine Trennung entscheiden. Der Lockdown begann in China Ende Januar, in den chinesischen Neujahrsferien, als viele zu Besuch bei Familien und Verwandten waren. Vor allem in der Provinz Hubei war das besonders heftig. Solche, die zur Neujahrszeit dort bei Familien und Verwandten zu Besuch waren, mussten wegen des Lockdowns gleich mehrere Monate dort bleiben. Das sind sich viele nicht gewöhnt und es kommt zu Konflikten. Auch Familien, die Neujahrsferien nicht bei den Großeltern verbrachten, hätten Probleme. So ist es in China sehr verbreitet, dass die Großeltern auf die Kinder aufpassen, weil beide Elternteile arbeiten. Wenn das mit dem Lockdown nicht mehr geht, steigt die Belastung für die Eltern. Die Scheidungsrate hat in China in den letzten Jahrzehnten ohnehin zugenommen. Aktuell liegt sie bei 40%. Die Zunahme hat mit dem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt zu tun, aber auch mit der Liberalisierung des Scheidungsverfahrens Anfang der Nullerjahre. Während für die ältere Generation eine Scheidung noch mit einem Stigma behaftet war, gehen junge Chinesinnen und Chinesen, laut Anwalt Qin Tao, viel pragmatischer damit um. Von jenen, die in den 80er Jahren geboren wurden, denken immer mehr, dass eine Ehe nicht von einem Zertifikat zusammengehalten werden muss. Die chinesischen Medien berichteten in den letzten Wochen nicht nur über die Zunahme von Scheidungen, sondern auch über häusliche Gewalt. Die Anfragen hätten sich gehäuft, sagt Feng Yuan von der Nichtregierungsorganisation Equality in Peking. Sie berät und unterstützt Opfer von häuslicher Gewalt. In Beziehungen, in denen die Ehepartner nicht gleichberechtigt sind, ist das Risiko für Gewalt noch höher, wenn sie auf engem Raum miteinander leben müssen. Leider sei es wegen des Lockdowns für die Opfer nicht immer einfach gewesen, Hilfe zu bekommen, sagt Feng Yuan. Wenn die Wohnsiedlung zu ist, können sie nicht einfach bei jemand anderem unterkommen. Und in einigen Dörfern waren die Zufahrtsstraßen blockiert. Auch gab es Fälle, in denen die Polizei, als sie um Hilfe gerufen wurde, einfach sagte, sie hätte wegen der Epidemie keine Zeit. Man solle sich doch später wieder melden. Das Problem wurde heruntergespielt. In Chinas Städten und Provinzen ist die Viruskrise am Abklingen. Die Menschen gehen wieder nach draußen. Die langfristigen Auswirkungen auf die Gesellschaft sind jetzt aber noch nicht abzusehen.
Gleich eins vor eins und gleich im ersten und vierten Schritt für Schritt will der Bundesrat in der Corona-Krise die Maßnahmen lockern. Manchen Parteien geht das mit Blick auf die Wirtschaft zu langsam. Welche Rolle dem Parlament in der Krise zukommt, darüber diskutieren Regula Ritz von den Grünen und Andrea Caroni von der FDP im Tagesgespräch. Nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Michael Wettstein.
In der Schweiz sind seit gestern 103 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Laut dem Bundesamt für Gesundheit gibt es damit jetzt etwas mehr als 29.000 bestätigte Infektionen. 1.353 Menschen starben bisher an der Lungenkrankheit Covid-19. Schweizer Baumärkte und Gartencenter erlebten am Morgen einen großen Besucheransturm. Nach rund 6 Wochen im Lockdown durften diese Läden heute ihre Türen wieder öffnen. Die deutsche Fluggesellschaft Condor erhält wegen der Corona-Krise finanzielle Hilfe vom deutschen Staat. Insgesamt rund 550 Millionen Euro.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.